Leto setzte sich aufrecht hin und wurde sich bewusst, dass er sich mitten in dieses Rätselspiel hineinbegeben hatte, dessen Strafe nur der Tod sein konnte. Der Mann erweckte in ihm den Eindruck, dass er bei der ersten falschen Antwort wirklich von seinem Messer Gebrauch machen würde. Namri, der merkte, was in Leto vorging, sagte: »Glaube mir, Atreides, ich bin derjenige, der die Narren zerschmettert. Ich bin der eiserne Hammer.« Jetzt verstand Leto. Namri sah sich selbst als Misrabah an, jenen eisernen Hammer, mit dem die Toten zerschmettert wurden, die nicht in der Lage waren, die Fragen zu beantworten, die ihnen den Eintritt ins Paradies ermöglichten. Was stimmte nicht an dem Zentralamt, das Aliyah und ihre Priester gegründet hatten? Er dachte über die Gründe nach, aus denen er in die Wüste gegangen war. Eine kleine Hoffnung, dass der goldene Pfad sich doch noch in diesem Universum für ihn auftun würde, ergriff ihn wieder. Was dieser Namri mit seinen Fragen zu erfahren beabsichtigte, war nichts anderes als das Motiv, das Muad'Dibs Sohn in die Wüste hinausgetrieben hatte. »Es ist Gottes Sache, uns den Weg zu zeigen«, sagte er. Namris Kinnlade klappte herunter. Er warf Leto einen prüfenden Blick zu. »Und du glaubst das wirklich?« fragte er fordernd. »Deswegen bin ich hier«, erwiderte Leto. »Um den Weg zu finden?« »Um ihn für mich selbst zu finden.« Leto schob die Beine über den Rand der Couch. Der felsige Boden war unbedeckt und kalt. Die Priester gründeten das Zentralamt, um den Weg dahinter zu verschleiern. »Du sprichst wie ein echter Rebell«, sagte Namri und strich mit der Hand über den Schildkrötenring. »Wir werden sehen. Und nun hör mir noch einmal sorgfältig zu. Kennst du den hohen Schildwall von Jalal ud-Din? Er trägt die eingekratzten Zeichen meiner Familie von den ersten Tagen an. Javid, mein Sohn, hat diese Zeichen gesehen. Abedi Jalal, mein Neffe, sah sie ebenfalls. Und auch Mujahid Shafkat von den anderen. Während der Zeit der Stürme in der Nähe von Sukkar kam ich mit meinem Freund Abad in diese Gegend. Die Winde, von denen wir unsere Tänze lernten, waren so heiß, dass die Haut Blasen warf. Wir hatten nicht mehr die Zeit, uns die Zeichen anzusehen, weil uns ein plötzlicher Sturm den Weg abschnitt. Aber als er vorbei war, erschien auf dem aufgeworfenen Sand die Vision Tatas. Ebenso war einen Moment lang das Gesicht Chakri Alis zu sehen. Er blickte auf seine Gräberstadt hinab. Obwohl die Vision schnell wieder verschwand, sahen wir sie beide. Kannst du mir sagen, Atreides, wo ich diese Gräberstadt finden kann? Die Wirbelwinde, von denen wir unsere Tänze lernten, dachte Leto. Die Vision von Tatar und Chakri Ali. Dies waren die Worte eines Zensuni-Wanderers, eines Menschen, der nur sich und seinesgleichen als das wahre Geschöpf der Wüste anerkannte. Und Fremen war es verboten, Gräber zu besitzen. Die Stadt der Gräber befindet sich am Ende des Pfades, dem alle Menschen folgen, sagte Leto und erinnerte sich an die selig machenden Worte der Zensuni. Es ist ein Garten, der 1000 Schritte lang und breit ist. Vor ihm liegt ein herrlicher Korridor, der 230 Schritte lang und 100 Schritte breit ist. Er ist von Marmor bedeckt, das aus dem alten Jaipur stammt. Und in ihm lebt Ar-Razak, der allen Nahrung gibt, die ihn darum bitten. Und alle, die sich am Tag der Abrechnung erheben und die Stadt der Gräber suchen, werden sie nicht finden. Denn es steht geschrieben, das, was du kennst in der einen Welt, sollst du nicht finden in der anderen. Schon wieder rezitierst du ohne Glauben, knurrte Namri. Aber ich will mich für jetzt damit zufrieden geben, weil ich glaube, dass du weißt, weswegen du hier bist. Ein kaltes Lächeln überzog sein Gesicht. Ich werde dir eine provisorische Zukunft geben, Atreides. Leto musterte den Mann. Er war unangenehm betroffen. War dies schon wieder eine versteckte Frage? Gut, sagte Namri. Dein Bewusstsein ist auf alles vorbereitet. Ich ziehe die Widerhaken nicht zurück, aber noch etwas. Hast du davon gehört, dass man in Kadrish imitierte Destillanzüge trägt? Da Namri auf eine Antwort zu warten schien, überlegte Leto, ob er vielleicht auf etwas ganz anderes hinaus wollte. Imitierte Destillanzüge. Sie wurden nicht nur in Kadrish getragen. Er sagte, das geckenhafte Verhalten der Leute von Kadrish ist eine alte und oft erzählte Geschichte. Man sagt, dass sich sogar Tiere unter ihnen befinden, die sie nicht einmal mehr als solche erkennen. Namri nickte bedächtig. Dann sagte er, Derjenige, der dir die Falle stellte, wird gleich kommen und mit dir sprechen. Du solltest nicht versuchen, diesen Raum zu verlassen. Es wäre dein sicherer Tod. Seine Gestalt straffte sich und er ging durch den dunklen Korridor hinaus. Noch lange, nachdem er gegangen war, warf Leto ihm einen nachdenklichen Blick nach. Von draußen hörte er Stimmen, die leisen Gespräche von Männern, die Wache standen. Noch immer dachte Leto über die wunderhafte Vision nach, von der Namri gesprochen hatte. Sie erinnerte ihn an den langen Weg, der hinter ihm lag. Es störte ihn jetzt nicht mehr, ob er sich nun in Jakurutu, Fondak oder sonst wo befand. Namri war zumindest kein Schmuggler. Er war irgendetwas Wichtigeres. Und das Spiel, das er spielte, roch verdächtig nach Lady Jessica. Es stank förmlich nach Bene Gesserit. Er glaubte darin, eine Gefahr zu erblicken, aber der dunkle Gang, in dem Namri verschwunden war, schien der einzige Ausgang aus diesem Raum zu sein. Dahinter lag ein seltsamer Siege und dahinter wiederum die Wüste. Die harte Tatsache ihrer Anwesenheit, das geordnete Chaos, das sie ausstrahlte, die Wunder, die sie enthielt, und die endlosen Dünen erschienen Leto wie Teile jener Falle, in der er nun gefangen war. Er konnte sie natürlich ein zweites Mal durchqueren, aber wohin würde sein Fluchtweg dann führen? Der Gedanke war wie vergiftetes Wasser. Es konnte seinen Durst nicht löschen.